In dem Kyoto-Protokoll wurde zum ersten Mal im Rahmen der Klimarahmenkonferenz oder besser gesagt der Klimarahmenkonvention ein rechtlich verbindliches Abkommen, ein völkerrechtlich verbindliches Abkommen beschlossen, dass im Rahmen dessen sich Industrieländer verpflichtet haben, ihre Treibhausgase zu Emissionen zu reduzieren. Und zwar speziell jetzt bezogen auf das Kohlendioxid, also CO2, wurde sich dazu verpflichtet oder haben sich die Industriestaaten dazu verpflichtet, in der Periode 2008 bis 2012 diese auf insgesamt, also global gesehen, 5,2% zu reduzieren und das in Bezug auf das Referenz- und Basisjahr 1990.
Wie werden denn in Deutschland diese Regelungen jetzt genau umgesetzt? Was bedeutet das für Deutschland?
Na, Deutschland hat sich im Rahmen des sogenannten EU-Burden-Sharing, das heißt diese 5,2% Reduzierung, das ist global gesehen. Für die EU bedeutete das eine Reduzierung der EU-Treibhausgase oder CO2 auf 8%. Und im Rahmen des EU-Burden-Sharing, also der Lastenteilung dieser Reduktion, bedeutete das für Deutschland, dass Deutschland 21,3% CO2-Ausstoß reduzieren musste. Und das sieht zurzeit, also Deutschland wird das Ziel auf jeden Fall erreichen, wenn nicht sogar mehr als erreichen.
Wie funktioniert denn dieser ominöse CO2-Handel da genau? Gibt es da Menschen, die mit CO2 durch die Gegend fahren oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das ist ein sehr interessantes Feld. Also de facto fährt da niemand mit CO2. Im Gegenteil, es soll halt nicht mehr so viel gefahren werden, damit CO2 reduziert werden soll. Aber jetzt mal, also das sieht so aus, dass zum Beispiel ein Instrumentarium, was man zur Reduzierung der Emissionen sozusagen oder zur Erreichung der Verpflichtungen einsetzen kann, ist, dass Länder wie Deutschland in zum Beispiel Projekte, in klimafreundliche Projekte in Entwicklungsländern investieren und dafür bestimmte Zertifikate gutgeschrieben bekommen, weil durch diese Investition ja CO2 reduziert wird und diese dann auf ihre Verpflichtungen anrechnen lassen können. Und das ist halt ein weltweites System, an dem sowohl Industriestaaten als auch Entwicklungsländer teilnehmen.
Das heißt jetzt mal ganz praktisch gesagt, ich als jetzt deutsche Bundesregierung oder wer auch immer, engagiere mich zum Beispiel in Sibirien dabei, einen Wald wieder aufzuforsten, dann bekomme ich sozusagen Punkte gutgeschrieben. Ist das korrekt?
Ja, das ist, kann man so sagen, ja.
Und wie wichtig ist denn dieses Instrument des CO2-Handels für die tatsächliche Reduzierung des CO2-Ausstoßes? Wenn ich jetzt das irgendwie überall so einkaufen kann und mir gut schreiben lassen kann, wie wichtig ist dieses Instrument?
Also erstmal, um global anzufangen, ist es de facto für das globale Klima ja egal, wo CO2 eingespart wird. Also es ist halt nur wichtig, dass überhaupt etwas geschieht, weil das Klima ist dann mal eine globale Angelegenheit und Klimaschäden sind halt auch ein globales Problem und deswegen ist es auch egal, wo man es sozusagen reduziert. Das ist so eine Argumentationsschiene. Das andere ist natürlich, dass zum Beispiel dieses Instrumentariums des Clean Development Mechanism, was ich eben beschrieben habe, man auch nicht beliebig weit einsetzen kann. In Deutschland gibt es bestimmte und auch in der EU gibt es eine bestimmte Prozentzahl, mit der man diese Zertifikate dazu kaufen kann, weil die Argumentation ist ja, und das ist ja auch völlig gerechtfertigt, dass es nicht angehen kann, dass sozusagen in anderen Ländern sauber produziert wird und hier in Deutschland weiter verschmutzt wird, also so weitergemacht wird wie bisher und was ja der lokalen Umwelt und der lokalen Bevölkerung auch nicht zugutekommt.
Was erhoffen Sie sich denn jetzt vom Gipfel in Kopenhagen oder was wird denn in Kopenhagen nun mit den CO2-Zertifikaten passieren?
Also wichtig ist erstmal, dass es zu einem weiteren Abkommen kommt, wo sich die Nationen halt auf weitere Reduktionsverpflichtungen einlassen. Weil wenn es diesen Rahmen nicht gibt, dann wird es auch einen CO2-Handel nicht geben. Und ich meine, da spielen auch ganz viele Faktoren eine Rolle oder ganz viele Fragen eine Rolle. Also ob zum Beispiel jetzt auch Schwellen- und Entwicklungsländer zu Reduktionen sich verpflichten werden, egal in welchem Rahmen, ob das nun Freiwillige sind oder auch wirklich völkerrechtlich verbindliche. Und genau, und wie dann andere Länder wie die USA und so sich da positionieren werden. Deutschland hat ja im Vorab schon gesagt, dass sie auf jeden Fall, egal ob das jetzt in Kopenhagen etwas wird oder später oder, naja, was man nicht hoffen möchte, gar nicht, auf jeden Fall bis 2020 40% weiter reduzieren möchte. Und auch die EU hat da schon verbindliche Ziele sozusagen in die Waagschale geworfen.
Jetzt ist ja in der Umweltpolitik immer der große Streit, logischerweise, zwischen den, ich sage mal, armen Ländern und den reichen Ländern. Die reichen Länder haben seit Jahren, ja seit Jahrzehnten im Prinzip, CO2 in die Luft gepestet und andere Dinge. Und jetzt sagen die Reichen, ihr armen Länder dürft es aber nicht machen. Ist denn der CO2-Handel ein gerechtes Instrument, um das sozusagen zu verteilen? Oder ist der CO2-Handel an sich gerecht aus Ihrer Sicht?
Also er ist insofern gerecht, dass sozusagen über den CO2-Handel und über Mechanismen wie den Clean Development Mechanism den nicht so entwickelten Ländern sozusagen auch ein finanzieller und technologischer Anstoß gegeben werden soll, was halt aus eigener Kraft nicht geleistet werden kann, in saubere Technologien, Energieeffizienz und so weiter und nachhaltige Entwicklung zu investieren. Die große Frage, deswegen bin ich so ein bisschen zögerlich, ist, und da gibt es durchaus auch große Meinungsverschiedenheiten und Differenzen, ist, inwiefern funktioniert das so, wie man sich das vorgestellt hat. Inwiefern ist es wirklich gerecht, wenn man sich zum Beispiel anguckt, also Länder Afrikas, die sehen kaum was, also profitieren kaum von diesem Mechanismus. Und wer da halt also wirklich profitiert, sind halt die großen Schwellenländer. Aber auch in den Schwellenländern wird gesagt, dass Investitionen in Projekte wie ländliche Elektrifizierung, die wirklich nötig wären, halt über dieses Instrumentarium bislang noch nicht so funktionieren. Deswegen ist ein ganz, ganz wichtiger Verhandlungspunkt unter anderem in Kopenhagen hier, wie man diese Instrumentarien reformieren kann, sodass sie gerechter sozusagen werden.
Sagt Gudrun Benecke, die Klimareferentin der Heinrich-Böll-Stiftung in Kopenhagen. Was machen Sie noch heute? Was steht noch an?
Also ich werde jetzt nochmal in die Verhandlungen reingucken. Da ist der offizielle Teil, geht noch 2 Stunden und dann nebenher finden ja sehr viele Side-Events seitens von Wissenschaft und NGOs und sowas statt. Und da werde ich heute Abend dann auch mal zu Forstschutz, Waldschutz und dem Klimaabkommen mir etwas anhören.